Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Negotiate. Mein Name ist Fabio Falkenstein und zusammen mit meiner Kollegin Miriam Trotter unterhalten wir uns mit unseren Gästen über das Thema Verhandlung und darüber, wie man Konflikte richtig löst. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Podcast von Hashtag Negotiate. Heute, wie angekündigt, Matthias Schranner. Ich würde dich einfach gerne bitten, dich einfach kurz vorzustellen. Und wer bist du, was machst du? Für die Leute, die dich noch nicht kennen, was ich nicht glaube, aber...
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Gründer und jetzt auch der Chef vom Verhandlungsinstitut. Wir haben ein Office in Zürich, in New York, Hongkong und Dubai. Und wir unterstützen immer dann, wenn Verhandlungen sehr, sehr schwierig werden. Das ist im politischen Bereich, zum Beispiel die Vereinten Nationen in New York. Das sind politische Parteien, die wir beraten. Und vor allem aber große Konzerne in Verhandlungen, wenn es so richtig schwierig wird.
Und du warst ja, also die Leute, die bei Hashtag in Zürich oder in München schon da waren, die kennen dich. Aber für die Leute, die dich noch nicht kennen, würde ich die Miriam jetzt einfach mal kurz bitten, nochmal eine kurze Summary zu machen, was wir in München bzw. in Zürich schon von dir gelernt haben.
Genau, also auch herzlich willkommen von mir. Ich mache mal so ein kleines Recap, dann können wir darauf ein bisschen aufbauen. Das Thema war ja, zeig dich. Also wie schafft man es, selbstbewusst aufzutreten? Und da hat der Matthias einen Vortrag zu gehalten. Und die Quintessenz war daraus, dass man zum einen mal einen stimmigen Social-Media-Auftritt braucht, also stimmig im Sinne von authentisch. Eben das Gleiche gilt für den Kleidungsstil. Man sollte sich so kleiden, dass man der Situation angemessen ist, aber dennoch sich nicht verkleidet. Dann sollte man gezielt Statussymbole einsetzen, sich auf der anderen Seite nicht beeindrucken lassen von Statussymbolen der anderen. Ein kleiner Pep-Talk ist auch nicht schlecht, also sich selbst gut zureden und sich Freude aufkommen lassen hinsichtlich der kommenden Verhandlung. Und play to win, das sollte das Motto sein für die Verhandlung. Immer das Gewinnen und den Erfolg vor Augen haben.
Also jetzt sind ein paar Wochen vergangen seit Hashtag. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was dir jetzt in der letzten Zeit noch eingefallen ist dazu?
Ja, ich glaube, das, was Miriam gesagt hat, trifft sehr, sehr gut. Eine Verhandlung ist ein Element für die Konfliktlösung. Das heißt, ich möchte das haben, was der andere nicht freiwillig hergibt. Oder jemand möchte etwas von mir haben, was ich nicht gerne hergeben möchte. Und es ist ein Konflikt und ich vergleiche so eine Verhandlung gerne mit einem Fußballspiel. Das heißt, ich habe jetzt einfach 90 Minuten Zeit, das Spiel für mich zu entscheiden. Und wenn ich aufs Spielfeld gehe und erstmal abwarte und mal ein bisschen gucke und so, wenn ich nicht in Anführungszeichen warm gelaufen bin, dann mache ich gleich am Anfang Fehler. Und was wir gelernt haben die letzten Jahre, ist in einer Verhandlung, dass die erste Spielminute und die letzte Spielminute entscheidend sind. Deshalb dieses Play to Win, also mentale Vorbereitung und dann auch den Körper fit zu machen für diese Auseinandersetzung, weil es ist tatsächlich Konflikt. Ja, es geht um Konfliktlösung. Das hat nichts mit nice to have zu tun, sondern es geht ja um was.
Ja, ich glaube, das war auch das, was ich mit am meisten mitgenommen hatte aus München und Zürich, dass es natürlich ist es wichtig, was im Verhandlungsprozess selber passiert, aber es ist so viel entscheidender, was man vorher draus macht, mit welcher Einstellung man reingeht, wie man sich vorbereitet und auch mal, wie man rausgeht und was man hinterher abliefert. Also, dass das eben mindestens ebenso entscheidend ist.
Ganz genau. Es zählt das Ergebnis. Und eigentlich ist schon fast egal, wie man das Ergebnis erreicht. Hauptsache, man erreicht sein Ergebnis. Und am besten kann ich mein Ergebnis halt erreichen, wenn ich top vorbereitet bin. Das ist einmal eben diese mentale Vorbereitung, dann diese körperliche Vorbereitung, also dieses fit zu sein und natürlich auch die inhaltliche Vorbereitung.
Und du bist logischerweise der Verfasser oder offensichtlicherweise der Verfasser des Schranner-Konzepts. Nicht logischerweise, sondern, naja, vielleicht auch logischerweise. aber das Schranner-Konzept ist ja genau dieses, das sind ja genau diese Prinzipien, die sich da widerspiegeln. Und unser Motto, dieses Embrace the Conflict, also Konflikte direkt ansprechen, direkt angehen, anstatt vor ihm wegzulaufen, leitet sich zu Großteils natürlich vom Schranner-Konzept ab, weil wir halt auch mit euch zusammenhängen, ja. Als Event und als Organisation Hashtag Negotiate. Und wie bist du darauf gekommen, diesen, ich nenne es mal, revolutionären Ansatz, also nicht vor Konflikten weglaufen, sondern wirklich hart reinzugehen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also es gibt ja sehr viele Forschungen zu Verhandlungen, zu Konfliktlösung und sicher wegweisend dafür sind Universitäten, die einfach mal untersucht haben, wie man Konflikte besser löst. Und es gibt diese Harvard University in Amerika, die mit sehr vielen Studenten einfach mal Untersuchungen gemacht haben, was wäre denn gut, um eine Verhandlung zu lösen. Und dabei ist rausgekommen, gut wäre eben miteinander zu verhandeln, gemeinsam Zielsetzungen zu formulieren und gemeinsam zum Ziel zu kommen. Also daraus kommt diese sogenannte Win-Win-Vereinbarung. Das Problem dabei ist, und vor allem da stößt dieses Konzept auch an bestimmte Grenzen, es funktioniert nur, wenn beide Seiten dieses Gewinnen auch haben möchten. Also wenn wir beide jetzt verhandeln, ich möchte natürlich gewinnen, aber ich möchte, dass du genauso gewinnst. Und dann funktioniert es, wenn beide Seiten das Gleiche wollen. Das ist natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, Sozialromantik, weil im Business geht es ja darum, Marktanteil zu vergrößern, bessere Preise zu erreichen, mehr Erfolg zu haben gegen andere Firmen. Und es ist ja das Grundelement der Wirtschaft, besser zu sein als die anderen, als der Wettbewerb oder als auch vielleicht ein Verhandlungspartner. Und daraus ist unser Konzept entstanden. Ich habe einen ganz anderen Ansatz als die meisten Menschen. Ich komme von der Polizei und bei der Polizei ist so, dass jede Verhandlung mit einem Konflikt beginnt. Also du kommst irgendwo hin, dann stehen die Leute schon da, haben ein Messer in der Hand, haben eine Pistole in der Hand. Es ist etwas Dramatisches passiert und mein Job war dann immer, aus dieser sogenannten Sackgasse der Verhandlung wieder eine Verhandlung zu formen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine Sackgasse, also diese Ausweglosigkeit der Situation, auch einen riesigen Vorteil hat. Weil du dadurch dich mit der Thematik einfach besser auseinandersetzen musst tiefer einsteigen, musst mehr nachdenken. Und deshalb ist dieses Schranner-Konzept entstanden. Es ist nicht unbedingt das Gegenstück zum Haber-Konzept, es ist eine Fortführung, weil eben Haber-Konzept keine Lösung bietet für diese Situation, wenn jemand einseitig gewinnen möchte. Wenn du zum Beispiel einen amerikanischen Präsidenten hast, der ganz klar sagt, America first, ja, und eben die European second, ja. Und dann musst du einfach auch bereit sein, diesen Konflikt anzunehmen.
Also ich verstehe den Ansatz von diese Art der Verhandlung aus der Polizei aufs Business zu übertragen. Aber wie du weißt, sind ja unsere Zielgruppe sind Jugendliche. Und wie würdest du den Ansatz, also dieses ganze Schranner-Konzept, wie hängt das mit persönlichen Verhandlungen zusammen?
Die Frage ist generell, das glaube ich, muss sich jede oder jeder selbst stellen, möchte ich denn geliebt werden oder möchte ich respektiert werden? Wenn ich geliebt werden möchte, dann muss ich eben auch so everybody's darling sein, dann muss ich immer tun, was andere sagen, dann muss ich bereit sein, nachzugeben, muss ich bereit sein, etwas zu geben, ohne entsprechende Gegenleistung, weil ich möchte, dass jeder mich gern hat. Das zweite ist, möchte ich respektiert werden. Also möchte ich, dass mein Partner im Privatleben zum Beispiel auch, dass meine Kinder, Eltern und dann natürlich auch jetzt, wenn es ins Geschäftsleben geht, dass mein Businesspartner von mir einfach sehen, dass ich respektiert werden möchte. Und wenn eben Jugendliche jetzt ins Berufsleben einsteigen, so das erste Bewerbungsgespräch oder auch kann auch sein Schülerpraktikum oder während Studium und Praktikum. Die Frage ist immer, wenn ich einsteige in so eine Verhandlung, möchte ich geliebt werden oder möchte ich gleich zu Beginn meiner Karriere klar machen, dass ich da bin, dass ich eigene Ziele habe, dass ich das Recht dazu habe, auch etwas zu fordern. Und das ist etwas, was, glaube ich, eine generelle, unwahrscheinlich wichtige Aussage ist, dass man natürlich durch das Verhandeln einen sehr hohen Respekt auch bekommt.
Aber stößt man da, jetzt habe ich schon einer der größten Fehler in der Verhandlung gemacht, ich habe mit aber angefangen. ich bin selber jetzt 18 Jahre alt und ich habe vor 3 Jahren angefangen mit Hashtag Negotiate. Und was mir aufgefallen ist, weil du gerade von Respekt sprichst, es ist ein grundlegendes Problem, dass Jugendliche nicht respektiert werden.
Finde ich gar nicht. Ich finde sogar das Gegenteil. Ich finde, dass wir Erwachsenen Jugendliche sehr stark respektieren, wenn wir merken, die kämpfen für etwas. Ja? Also du weißt, wir kennen ja Felix zum Beispiel, Felix Findbeiner mit Plan for the Planet. Wenn jemand zeigt, dass er für eine Sache einsteckt, wie zum Beispiel Klimaschutz, ja, oder selbst wenn, ich sage es mal, wenn ein Kind in der Schule sagt, ich lasse mir das nicht bieten, dass bei uns jemand gebullied wird, also so, wie sagt man,
gemobbt wird.
Ich bin nicht, also wenn jemand für etwas einsteht, ja, ob das Umweltschutz ist oder gegen Diskriminierung oder fürs Trennen von Plastikmüll, ist ja ganz egal. Aber wenn jemand für etwas einsteht, dann entwickeln wir Erwachsene sehr viel Respekt dafür und wir schätzen das ungemein.
Wenn man für etwas einsteht, dann bedarf das aber auch so ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Also man muss sich wirklich trauen. Das, was du auch sagtest, man muss sich das zutrauen, muss auch sagen, ich habe das Recht dazu, das zu fordern. Und das ist, könnte ich mir vorstellen, aus einer jugendlichen Sicht oft gar nicht so einfach.
Glaube ich gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass es mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Ich glaube eher, es hat damit zu tun, mit meinem Wertesystem. Also finde ich das einfach unfair, was da passiert. Finde ich das einfach ungerecht, was da passiert. Und ich glaube gar nicht, dass man wahnsinnig selbstbewusst sein muss oder ein tolles Auftreten haben muss. Also wenn man zum Beispiel Greta anschaut mit Fridays for Future, ist ein eher schüchternes Mädchen, sehr introvertiert, kein Model, weder von der Figur noch vom Aussehen, von den Klamotten. Also es ist keine, ist überhaupt kein Mädchen, die sehr selbstbewusst wirkt, ja. Und die hat die Welt verändert.
Mhm. Würdest du sagen, dass die Politik einen Respekt vor dieser ganzen Fridays for Future-Bewegung hat? Inzwischen, ja, nach 2 Jahren, aber am Anfang war ja, wurde es ja eher belächelt.
Es ist wieder zurückgegangen, finde ich. Also, ich kenne ja viele Leute von Fridays for Future und ich finde es auch eine unheimlich wichtige Bewegung. Aber ich finde, die haben auch einen Fehler gemacht, dass sie nicht in diesen Konflikt eingestiegen sind.
Also, die haben den Konflikt tatsächlich gescheut?
Aus meiner Sicht ja. Also, ich meine, ich kenne ja auch die führenden Gesichter von dieser Bewegung. Und ich habe mit denen gesprochen und gesagt, ihr müsst jetzt im Bundestag, ihr müsst jetzt versuchen, da eine Lösung zu verhandeln. Und da war halt die Meinung der Jugendlichen, kann man natürlich auch verstehen, die sagen, nee, unser Job ist nicht, es zu lösen. Unser Job ist es, euch Erwachsenen darauf hinzuweisen, dass das Problem da ist. Aber ihr seid erwachsen, ihr seid in der Verantwortung, ihr müsst es lösen. Ja? Aber wir Erwachsenen, ja, wenn die Klimakatastrophe richtig durchschlägt, ja, dann sind die meisten von uns Erwachsenen, sagen wir die 60 plus, ja, wir sind ja gar nicht mehr da. Ja. Also deshalb ist uns auch nicht so wichtig.
Ja, also wenn ich das jetzt so gerade rekapituliere, finde ich, ist es eigentlich ein total gutes Beispiel dafür, dass man nicht zum Ziel kommt, wenn man den Konflikt nicht offen sucht. Also beiden Parteien, Fridays for Future sowie der Politik, ist klar, da besteht ein Problem, das gelöst werden muss. Aber nachdem die Fridays for Future-Bewegung die Politik nicht fordert, passiert auch nichts.
Ganz genau. Also diese Bewegung müsste in Anführungszeichen radikalisiert werden. Also es muss mehr passieren, es muss mehr Druck aufgebaut werden. Weil sobald die Politik merkt, kommen ohne größere Anstrengung daraus, ja. Oder manche Politiker haben versucht, sich da dran zu hängen, also davon zu profitieren, was ja noch schlimmer ist. Ja. Aber de facto heute, es hat noch nichts gebracht. Ja. Es war nett und alle sind zusammen, Mensch, tolle Sache, aber wo sind die Ergebnisse?
Aber es ist nicht genau der Beweis oder der Gegenbeweis dafür, was du vorhin gesagt hast, dass Jugendliche immer respektiert werden, wenn sie für etwas einstehen?
Ja, eben, aber ich sage es mal, dafür einstehen und mitgehen am Freitag ist wichtig, super wichtig, ja. Bitte nicht falsch verstehen, finde ich super wichtig. Aber es muss auch die zweite Stufe kommen. Es muss auch kommen, okay, wir besetzen einfach mal ein Rathaus, ja, um einfach zu sagen, okay, wir gehen da nicht weg, bevor es was passiert. Ja. Und das meine ich mit radikalisieren. Bitte jetzt nicht, dass man irgendwie.
Ja. Ich habe gerade schon gesagt,
fordert Radikalisierung.
Aber ich meine jetzt nicht, dass man Sachen kaputt macht oder Leute da einsperrt oder so. Aber Radikalisierung von, dass es einfach wirklich radikaler wird im Sinne von konkreter, von klaren Forderungen, von wir gehen erst weg, wenn erst mal was passiert ist. Ja. Und nochmal bitte, ich finde es super wichtig, dass das gemacht wird. Ich finde es super wichtig, dass Jugendliche mitmachen. Aber jetzt muss auch das nächste kommen, weil sonst verschwindet es wieder. Man merkt es ja schon, es wird ja schon wieder weniger.
Klare Forderung finde ich ein gutes Stichwort, weil ich mich manchmal frage, was ist sinnvoller, wenn man so in so eine Diskussion oder in eine Verhandlung, nicht in eine Diskussion, in eine Verhandlung einsteigt, zu sagen, ich weiß genau, was ich will und das will ich erreichen, oder ich gehe rein und sage, jetzt sondieren wir mal und schauen mal, wo können wir uns treffen, vielleicht kommt ja irgendwas Gemeinsames bei rum. Was ist deiner Ansicht nach die empfehlenswertere Strategie?
Das sind zwei verschiedene Begriffe, die wir trennen müssen. Die Sondierung ist vor der Verhandlung. Die Sondierung ist dazu da, Informationen zu bekommen, damit ich in die Verhandlung komme. Mhm. Ja? Also ich sondiere einfach mal, welche Informationen brauche ich denn noch? Ja? Also wärst du zum Beispiel jetzt, wenn wir in so eine Verhandlung einsteigen, wärst du bereit zum Beispiel in ein anderes Land zu ziehen? Ja. Ja, das ist noch keine klassische Forderung. Das ist einfach mal, wärst du bereit, ich sage es mal, nach China zu gehen, um diesen Job auszuüben? Ja, das ist die Sondierung. Mhm. Wenn ich dann alle Informationen habe, dann steige ich in die Verhandlung ein. Und dann heißt es, okay, wenn du nach China gehst, dich für 3 Jahre, sagen wir mal, verpflichtest und bereit bist, folgende Punkte da in China für uns zu machen, dann würde ich fordern, ja, dass du diese Punkte akzeptierst. Und dann sagst du, kannst du dir vorstellen, dann bräuchtest du aber, ich sage mal, ein Jahresgehalt von 100.000 Euro. Ja? Dann sind wir in der Verhandlung. Ja.
Kannst du vielleicht nochmal, weil das war gerade schon sehr Insider-Talk, was ist nochmal eine Sondierung, damit da jeder versteht, was damit gemeint ist?
Sondierung ist, wenn man die Hand ins Wasser hält. Also du hältst die Hand ins Wasser und guckst mal, wie warm es ist. Wenn es zu heiß ist, ziehst du es wieder zurück. Wenn es passt, dann bleibst du drin. Und das heißt, ich sondiere, ich gehe mit jemandem ins Gespräch und sage mal, könntest du dir den grundsätzlich vorstellen, nach China zu ziehen für 3 Jahre. Wenn ich sage, ja, wieso nicht, dann mache ich weiter. Wenn die sagt, spinnst du oder was, ja, dann ziehe ich die Hand wieder zurück und dann ist die Sondierung beendet. Also die Sondierung ist ein Testen, ist kein echter Konflikt, ist ein Testen.
Weil wir gerade wieder bei Konflikt sind, Wir hatten ja noch von Hashtag München und den Hashtag Zürich hatten wir noch Fragen übrig, die nicht beantwortet werden konnten, aus zeitlichen Gründen. Deswegen würde ich jetzt hier mal ein paar jetzt hin und wieder mal vorlesen während dem Podcast. Einer hat gefragt, oder eine, wie motiviert man sich dazu, in einen Konflikt zu gehen?
Indem man sich überlegt, was passiert, wenn man nicht reingeht. Also wenn man in einen Konflikt geht, wird die Welt sich verändern. Ja? Also die Welt nachher, also die Beziehung nachher, wird nicht mehr so sein, wie sie vorher war. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich reingehe, wird sich was verändern. Wenn ich aber nicht reingehe, wird sich auch was verändern, weil dann ärgere ich mich zu Tode. Ja. Dann ärgere ich mich, dass ich mir denke, diese blöden Eltern, blöden Lehrer, blöden was immer. Ja. Man spricht in der Verhandlungsführung vom inneren und äußeren Konflikt. Der innere Konflikt ist, ich behalte es für mich und ich verhandle mit mir selbst und ich rege mich tierisch auf, dass alle so blöd sind. Ja. Kann ich machen. Die große Problematik dabei ist, wenn ich es nicht anspreche, also wenn dieser innere Konflikt nicht zum äußeren Konflikt wird, dass ich dann irgendwann unkontrolliert anfange zu verhandeln, also gerade dann, wenn es nicht passt. Dann ist es
sprich emotional?
Dann wird es emotional, ganz genau. Dann ist immer der falsche Zeitpunkt, der falsche Ton und das falsche Thema. Dann sage ich halt, ich sage es mal zu meiner Frau, ich möchte schon die ganze Zeit, dass sie nicht Fernsehen schaut, kein Handy in der Hand hält beim Essen. Ich finde das total respektlos mir gegenüber. Wenn ich koche, mir die Arbeit mache, und ich finde, ich koche ziemlich gut, dann meine Frau da sitzt, nebenbei Fernsehen schaut oder nebenbei am Handy guckt. So habe ich diesen inneren Konflikt. Soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen? Ja? Und dann denke ich mir, naja, so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Und mein Gott, dann soll sie halt. Und jetzt habe ich diesen, aber mich nervt es halt. Und irgendwann wird es passieren, wenn ich es nicht anspreche, irgendwann sagt sie, sag mal Schatz, kannst du noch zum Supermarkt fahren und das kaufen? Und dann wird es aus mir rausplatzen. Ja, und sag, du kommst ständig aufs Handy, während ich und so. Und dann ist aber falscher Ort, falscher Ton und falsches Thema.
Ist es aber trotzdem wichtig, selbst zumindest mal in innere Sondierung zu gehen, um rauszufinden, ist das, worüber ich mich gerade ärgere, wirklich was Relevantes?
Das mache ich eh. Also das macht eh jeder von uns.
Ja.
Ich denke mal, es gibt ja diesen Satz, den man sich selbst fragt, lohnt es sich?
Ja.
Lohnt es sich wegen so ein Thema? Ja. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das Thema einfach länger da bleibt, dann muss ich es auch ansprechen. Mhm. Und je früher ich einen Konflikt anspreche, desto mehr Möglichkeiten habe ich, desto leichter ist es. Ja. Je später, je länger ich warte, desto emotionaler wird es und desto weniger Optionen habe ich.
Nochmal auf die, was du davor gesagt hast, mit diesem, das auf einmal herausplatzt so. Und hier ist eine Frage, die eigentlich ganz gut dazu passt, und zwar Konflikt klingt sehr nach Streiten. Streitet man sich in einer Verhandlung?
Nein. Streit ist ganz was anderes. Streit heißt, ich habe Recht und du hast nicht Recht. Das ist ein Streit. Ja? Also wenn ich sage, Schatz, du bist blöd, weil du am Handy bist beim Essen, dann nehme ich für mich in Anspruch, dass ich Recht habe und dass ihr Verhalten falsch ist. Dann sagst du, aber du bist doch den ganzen Tag am Handy, dann fangen wir an zu streiten. Eine Verhandlungsführung ist was anderes. Verhandlungsführung heißt, ich möchte eine Lösung haben. Ja? Also ich sage, so und so schaut es aus. Ja? Ich hätte gerne, dass diese halbe Stunde, wo wir beim Essen sitzen, dass da kein Handy dabei ist. Ich wäre dafür bereit. So. Und jetzt beginnt die Verhandlung. Streiten ist gegeneinander. Verhandeln ist miteinander zum Ziel. Aber ihr merkt schon, das ist jetzt natürlich ein Podcast für Jugendlichen, aber ihr merkt, das gilt genauso für euch und genauso für Kinder und genauso für Erwachsene und Politiker oder Businessleute. Und auch, ich kenne ganz wichtige Businessleute und ganz große Politiker, die Unterschiede auch nicht kennen zwischen Streiten und Verhandeln oder zwischen Sondieren und Verhandeln.
Siehst du darin eine Aufgabe für deinen Sinn des Lebens, die Leute dahingehend aufzuklären?
Ja, deshalb haben wir die Firma gegründet, deshalb haben wir das Institut, deshalb Hashtag, wo ich mich riesig freut, dass ihr das unterstützt und auch für Jugendliche zugänglich macht, das Thema. Es könnten einfach so unwahrscheinlich viele Konflikte auf dieser Welt besser gelöst werden, wenn man wüsste, wie es geht. Ja? Und wenn ihr euch so eine Brexit-Verhandlung anschaut oder so. Ja? Das ist ja, du kannst, also wenn du eine Liste schreibst mit allen Verhandlungsfehlern, ja, und dann auf Brexit schaust, dann kannst du wirklich sagen, check, check, check. Ja. Ja. Jede Blödheit, die es gibt, haben die geschafft. Ja. Und von zu früher Festlegung mit dem falschen Team, mit Anschuldigungen, also alles, was man sich an Schwachsinn vorstellen kann, ja, in einer Verhandlung. Ja, also ja, der Sinn unseres Instituts ist tatsächlich, Menschen zu helfen, besser zu verhandeln.
War das von Anfang an deine Idee? Also
ich habe nicht gedacht, dass die Leute so schlecht sind. Ich habe nicht gedacht, dass auch große Konzerne, große Parteien, so schlechte Menschen vorne tragen. Also nicht, die sind brillant in dem, was sie tun, ja. Aber so wahnsinnig schlechte Verhandlungsführung. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Dann habe ich mir gedacht, wo lernt man das eigentlich? Also wo lernt man verhandeln? Ihr lernt es nicht in der Schule. Es gibt kein Fach. Ja, es gibt nicht einfach, muss ich mir vorstellen, Verhandeln ist so wahnsinnig wichtig. Es gibt nicht einfach, ja, wo eine Stunde in, wie lange bist du das in der Schule, Abitur, wie lange brauchst du, wie viel?
13 Jahre,
12, 13 Jahre. So, 13 Jahre, ja, und nicht eine Stunde ja, geht über Verhandlungsführung. Das muss ich mir mal vorstellen.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja gerade in der Schule eigentlich ständig verhandelt.
Ja, klar.
Sei es mit den Lehrern, Lehrerinnen oder halt zu Hause mit den Eltern. Ja. Also so gerade die Pubertät ist ja irgendwie eine einzige Verhandlung. Also
auch die Grundbegriffe werden nicht mehr gelernt. Ja. Und dann im Studium, es gibt ganz wenig Studiengänge, wo man mal, also ich kenne in Deutschland nicht mal einen Studiengang, wo es Pflicht ist. Ich kenne ein paar so Wahlfächer. Ja. Aber das muss man sich einfach mal so grob vorstellen. Und dann kommt es halt, dann gibt es halt Vorstände und Vorstandsvorsitzende, die nie gelernt haben, zu sondieren, bevor man verhandelt. Ja. Und dann die stolpern rein und sagen, das brauche ich jetzt. Dann sagt der andere nein und dann wird gestritten.
Ganz kurz Werbung in einer Sache, weil das gerade hier perfekt thematisch passt. Apropos, das lernt man nicht in der Schule. Wir arbeiten gerade dran, eine Akademie aufzubauen. Sprich, wir bilden ab sofort junge Negotiator aus, also junge Verhandler. Und nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, es kommt was auf euch zu. Ihr habt bald die Möglichkeit, euch zu verhandeln, ausbilden zu lassen. Und im Namen von Hashtag Negotiate das Schranner-Konzept an eure Schulen zu bringen, in euren Umkreis. Und unsere, nicht Weltanschauung, unsere Art zu verhandeln, zu verbreiten und genau, dass solche banalen Fehler einfach nicht mehr passieren, damit wir einen Schritt näher an eine bessere Welt kommen, wo Konflikte schneller gelöst werden. Das klang gerade sehr philosophisch.
Aber das klang gerade sehr romantisch, aber es ist ja irgendwie schon auch.
Schon, oder?
Ja, also, aber klar, Fabio, du müsstest natürlich jetzt auch bald mal, sag ich mal, also das ist ein super, super Ding mit Podcast, aber irgendwann musst du auch mal, sag ich mal, ein Buch schreiben über was man in der Schule nicht lernt und so. Und ja, es ist die Aufgabe von uns allen, einfach dazu beitragen. Und also wenn man es mal ganz, du sagst gerade philosophisch, aber wenn man es mal ganz stark, wirklich ganz nüchtern betrachtet und einfach mal einen Strich drunter zieht, dann ist es so, wäre Verhandlungsführung besser geschult, würde es weniger Kriege geben.
Krasses Statement.
Also, weil Kriege Ausfluss sind von unprofessioneller, anfängermäßiger Verhandlungsführung. Und wenn man es anschaut, so gibt es wieder einen Krieg jetzt in Kasachstan, klassische Verhandlungsfehler.
Also sind das nicht mal, also Kriege sind ja zu, ich habe jetzt keine Prozentzahl, aber es sind in den meisten Fällen einfach Machtkonflikte. Klar, wir werden wieder bei Konflikten, aber ist es nicht die Natur des Menschen, einfach egoistisch zu sein und anderen etwas wegzunehmen?
Ja, kann man ja. Ja, man muss ja keine Panzer auffahren lassen. Also man kann ja auch über Verhandlungsführung etwas wegnehmen. Ja? Und was ja wieder einigermaßen beruhigt, dass so ein Konflikt wie zwischen USA und China wirtschaftlich ausgetragen wird. Aber kann man auch darüber der Meinung sein, ob das professionell gemacht wird. Aber zumindest fahren keine Panzer. Ja? Aber die Kriege dieser Welt sind alle auf schlechte Verhandlungsführung zurück. Und wenn wir das schaffen, besser zu werden, gibt es weniger Kriege, ganz einfach.
Wollen wir mit unserem ersten Spiel anfangen?
Sehr gerne.
Ist zwar jetzt gerade ein richtig krasser Cut, aber wir haben kleine Spiele vorbereitet wir haben schon mit der Nicole gespielt.
Okay.
Und es ist eigentlich ganz simpel erklärt. Also wir sagen dir jetzt einen Begriff und du musst die erste Assoziation, die dir dazu einfällt. Ich kann gerade nicht reden.
Okay.
Dazu sagen. Und ja, also beispielsweise, ich sag jetzt Kinder, was sagst du?
Schokolade.
Schokolade. Okay.
Sehr gut.
Hast du es verstanden? Okay. Also können auch Sätze sein, können Gedankengänge sein, kannst.
Okay, nicht nur ein Wort, okay.
Genau. Aber ein Wort ist natürlich auch okay.
Bekommen alle die gleiche Frage, oder? Die gleichen Worte?
Nee. Natürlich, maßgeschneidert auf die Person.
Okay, sonst hätte ich es mir fragen können, ja. Okay.
Händedruck.
Vorbei.
Vorbei?
Ja, Corona.
Achso.
Ja, okay.
Ja. Ich glaube, ich habe seit einem halben Jahr keine Hände mehr gedrückt.
Ja. Die guten alten Zeiten.
Und ich glaube, es kommt auch nicht mehr zurück.
Outdated, ja.
Ich glaube, es kommt auch nicht mehr zurück. Also ich glaube, auch nach Corona, Händeschütteln ist vorbei.
Wie, das ist vielleicht aber, dass ich da gleich einhaken darf, weil das ist ja oft so der erste Eindruck, den man macht. Also die Begrüßung ist das allererste, so lernt man eine Person kennen und da kann man, glaube ich, viel richtig oder viel falsch machen. Wie jetzt, wo sich eben genau das auflöst, dieses gängige, wie begrüße ich jemanden, wie gehe ich auf jemanden zu, wie löst man das jetzt selbstbewusst?
Was ich sehr schön finde, manche Menschen fangen an, sich zu verbeugen.
Ah, okay.
Also nehmen ja bewusst die Hände nach hinten, um zu zeigen, ich gebe dir jetzt die Hand nicht. Und so, also nicht verbeugen, wir sind in Japan bis zu Boden, sondern einfach so ein bisschen. Ja, finde ich sehr schön. Einfach so Respekt zu zeigen, ja, durch das leichte Verbeugen und dann wieder aufrecht hinzustehen und zu zeigen, okay, Ich möchte respektiert werden. Aber Händedruck, ich glaube, es ist vorbei und ich habe ehrlich gesagt auch, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es vorbei ist. Ja. Weil ich nie weiß, wann ich die Hände geben muss.
Ja.
Und weil ich auch nie weiß, kenne ich den nicht. Dann
also, so. Aber ist ja nicht inzwischen, also so, ich beobachte, ich meine, ich habe jetzt nicht so eine krasse Bubble, so, aber ich beobachte, dass Händedruck unwichtiger wird und dafür halt so diese Umarmungen mehr kommen. Also so dieser,
finde ich auch schöner.
Wie nennt man denn diesen Handschlag, wenn man dann so
Bärhack,
also,
so diesen ja.
Bärhack, ja.
Bärhack, ja. Also wie der Bär. Ja,
ja.
Ja, kommt auch bei Männern immer öfter, finde ich jetzt, dass sie Männer umarmen. Ja. Finde ich auch besser, weil also so, ich finde, dass viele Männer, die sich umarmen, ohne Hände zu geben. Ja. Und das finde ich eigentlich, also auch Corona-mäßig besser, weil du dich eigentlich nicht irgendwie berührst. So, ja.
Ja.
Und aber was, glaube ich, was einfach wieder kommt, also ich glaube einfach, Menschen wollen sich gerne berühren. Was, glaube ich, einfach noch stärker kommt, ist umarmen, vielleicht der Pussy-Pussy wie in der Schweiz oder so. Ja.
Oder Frankreich.
Aber das ist so Hände geben, so mit ausgefahrenen Armen und so. Zum Frühstück, hallo, und wir gehen zum Mittagessen. Also ich finde das einfach übel. Also ich bin froh, dass es weg ist.
Für den Fall, dass es wieder kommt, so jetzt schlachten wir das Thema gerade voll aus,
ja.
Aber für den Fall, dass es wiederkommen sollte, Auf was muss man beim Händedruck achten? Zu fest, zu weich, lasch, schnell, kurz?
Das, was ich mache, wenn ich mit Hände drücke, ich versuche einfach, die Leute dadurch in meine Welt zu ziehen. Also ich versuche beim Händedruck den anderen zu mir zu ziehen, mit der zweiten Hand den Arm zu halten. Ja, und ihn quasi total zu vereinen.
Also machst du den Trump?
Ich möchte mich jetzt nicht mit Trump vergleichen. aber ja, ich bin jemand, der gerne den Händedruck nimmt, den anderen sofort zu catchen.
Okay.
Was passiert, wenn die andere Person stärker ist?
Nee, die Leute sind ganz nett so.
Jetzt haben wir ewig lang um dieses eine Thema.
Macht nichts.
Aber dafür ist er da.
Dafür ist der Rahmen des Podcasts. Hub,
ja, eine Frage,
genau.
Und eine Frage und dann 20 Minuten was anderes.
Ja.
Nächstes Wort. Drogen.
Schwierig.
Das ist nicht gültig. Schwierig ist keine gültige Assoziation.
Da kommt die Verhandlungs...
Ja, also es ist so, dass Drogen wird es immer geben. Drogen sind wahnsinnig gefährlich. Die Droge macht das, also die Dosis macht das Gift, wie es so schön heißt. Ich war selbst lange bei der Drogenzeit, bei der Drogenfahndung auch und habe selbst lange mit Drogendealern verhandelt, habe Drogen gefunden, einkassiert, beschlagnahmt, Drogendealer festgenommen. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde, dass dieses Thema total verharmlost wird und es wird darüber gesprochen, Legalisierung von Haschisch, Cannabis und so. Ich bin total dagegen. Weil die Leute, die da drüber diskutieren, ja überhaupt nicht gefährdet sind. Ja, also die so schlau daherreden, sind alle gebildet und kommen von einem sehr, sage ich mal, philosophischen oder sozial Aspekt. Ja, so soll man es freigeben? Ja, weil Freiheit für Bürger und sowas. Aber diejenigen, die es anwenden, sind ja nicht so schlau und die werden noch mehr drunter leiden, wenn sie denken, es ist eh erlaubt. Ja, dann wird es noch schlimmer werden. Also Drogen, nein, nicht legalisieren. Und viel stärker gegen Alkohol vorgehen. Viel stärker. Ich kotze, wenn ich ein Fußballspiel anschaue und in der Werbung glückliche junge Menschen am Lagerfeuer sehen, die Bier trinken, ja, weil es totale Scheiße ist, ja, weil die das Bier trinken, nicht am Lagerfeuer sitzen. Ja, es ist diese Kombination von, wenn du mit Freunden zusammen bist und lustig und also alles, was Menschen wollen, wird dann mit dem Bier verkleidet und das ist eine Scheiße.
Ohne Alkohol Spaß haben.
Ja.
Nee, Alkohol ist
no. Ja. Nee, stimme ich dazu auf jeden Fall. Nächstes Wort. Mut.
Willig.
Willig. Landassoziation.
Mutwillig. Ich mag das Wort so gern. Wenn jemand etwas mutwillig macht. Ein geiles Wort, finde ich. Also.
Da kommt doch auch so ein Strafrecht, oder? Mutwillig?
Mutwillig. Ja, ich finde es gut. Also ich finde es aber auch positiv. Also etwas, du bist willig, mutig zu sein. Also du hast den Willen, etwas mutig anzugehen. Das ist mutwillig. Ja, im Strafrecht ist es sehr negativ, ja, aber es ist auch positiv. Also du kannst etwas mit einem sehr großen Willen, mit diesem Willingness, wie es so schön heißt, dann reinzugehen und sagen, okay, ich habe den Willen, jetzt was zu verändern. Eine Firma zu gründen, ein Buch zu schreiben, einen Podcast zu machen, ist ja auch mutig, weil man ja sich nach außen begibt. Also und das ist der große Unterschied, wenn du jetzt so einen Podcast machst zum Beispiel. Wenn ihr eine Schulaufgabe habt, dann schreibt ihr etwas hin und dann liest halt genau ein Mensch. Ja. Der Lehrer, Lehrerin liest es, macht die Note und schickt es wieder zurück. Gibt es ja wieder. Der Podcast wird veröffentlicht und jetzt kommt Feedback von Tausenden von Menschen, die dich nicht kennen.
Das werden wir sehen, ob es Tausende von Menschen sind.
Es werden Tausende von Menschen sein. Think big.
Machen wir gleich die Million, oder?
Also, wir machen gleich die Million.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es schläft total ein, weil es kein Schwein interessiert, oder es ist einfach geil und dann geht's hoch. Aber Plätschern gibt es ja nicht mehr. Ja. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr habt den Willen, dieses Thema zu machen. Und das erfordert Mut, weil es wird Feedback geben. Es wird Hater geben, es wird einen Shitstorm geben, es wird sehr viel positives Feedback geben. Aber auch diesen Podcast zu machen, ist auch mutwillig.
Ich finde das schön, das in die Richtung zu assoziieren, weil ich habe letztens erst darüber nachgedacht, dass man Mut ganz oft erst im Nachhinein beurteilt. Also wenn was schon passiert ist und dann sagt man hinterher, wenn es gut war, das war sehr mutig. Und wenn es schlecht war, dann sagt man blöd. So, das war naiv. Also Mut so wird ganz oft erst aus der Retrospektive beurteilt und dann halt nur, wenn es gut lief. Und
immer.
Ist jetzt halt eine Perspektive, die sagt, so allein die Tatsache, sich für etwas zu entscheiden, den Willen zu zeigen. Also das finde ich eigentlich...
Schön assoziiert.
Das ist ein schönes Wort, mutwillig sein.
Ja, machen wir gleich das nächste Wort. Vielleicht passt das sogar thematisch leicht dazu. Trump.
Logisch.
Das musst du kurz
erklären. Ja. Also, es gibt ja viele Leute, die sagen, Trump hat überraschend gewonnen. Ja? Er ist überraschend zum Präsident gewählt worden. Ich möchte jetzt nicht der große Schlaueweiher sein, aber ich kann es auch beweisen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass der gewinnen wird. Und ich war mir sicher, dass er gewinnen wird, weil er einen uramerikanischen Instinkt einfach in sich trägt und kommuniziert, ist dieses Wir sind in Amerika, America first, ja. Wir sind besser als diese Pappnasen in Europa. Wir sind die damals ausgewandert sind. Wir sind die, die etwas tun. Und für mich war es logisch, dass er gewinnt. Für mich war das ein ganz normaler Vorgang, weil er etwas gemacht hat, man muss ihn nicht mögen, ja. Aber was er gemacht hat, einfach mal marketingtechnisch, das beleuchtet, es war etwas Geniales geschafft, aus Milliardär sich zum Sprecher der armen Leute zu machen. Und das musste er erstmal schaffen, ja. Und das finde ich, das war einfach eine marketingtechnische Meisterleistung. Zum anderen, was mich einfach fasziniert, diese totale, also einfach anders zu sein als andere. Und ich erinnere noch die erste TV-Debatte, die habe ich damals, da war ich gerade in New York, habe mir die angeschaut live. Es waren am Anfang, waren es ja mehrere Kandidaten also bei den Republikanern. Und es waren ja sieben Bewerber dann, bei dieser ersten großen Talkshow. Und alle haben gesagt, der Trump ist der Erste, der rausfliegt. Es war ganz klar, weil der Clown, was willst du mit ihm? Und dann ist dieser Reporter rumgegangen und hat alle gefragt, alle Kandidaten damals, sollten sie Zweiter werden, ja, sollten sie verlieren, diese Vorwahlen, ja, würden sie dann, derjenige, der gewinnt, würden sie den unterstützen? Den ersten gefragt, ja, zweite Jahr, dritte Jahr, vierte Jahr, fünfte Jahr, sechste Jahr. Und Trump war Nummer 7. Und er fragte den Trump, würden sie die Nummer 1, würden sie den unterstützen? Er sagte nein. Und der Reporter, wieso nicht? Er sagte Trump, weil ich gewinne. Und da, boah, das ist auch mutwillig. Ja. Und ich glaube, das spricht viele Amerikaner an, diese Stärke, diese Entschlossenheit, dieses wir schaffen das, ja, und nicht dieses politische Gelabere. Nochmal bitte, man muss ihn nicht gut finden, aber er hat etwas angesprochen in Amerikanern, was die dazu tatsächlich gebracht hat, ihn zu wählen. Und er ist nicht durch einen militärischen Putsch an die Macht gekommen, ja, sondern durch eine ganz normale, demokratische, freie, geheime Wahl. Und ich finde, jeder, der demokratisch einen Funken Demokratie im Herzen trägt, muss das einfach mal anerkennen, dass der ganz normal gewonnen hat. Und das muss man respektieren übrigens.
Du hast gesagt, Trump hat so einen uramerikanischen Instinkt angesprochen. Und das war auch eine Frage, die ich ohnehin stellen wollte. Und das schließt sich jetzt hervorragend an. Offensichtlich haben wir Europäer einfach können wir die Mentalität auch gar nicht so nachvollziehen. Also es sind einfach kulturelle Differenzen. Und wie wichtig ist es denn oder in einer Verhandlung sich auf das Gegenüber einzustellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel global in globale Verhandlungen geht, dann ist man gezwungenermaßen mit einer anderen Kultur konfrontiert. Wie muss man sich darauf vorbereiten?
Also wenn man in einem anderen Land erfolgreich sein möchte, wie in Amerika, dann muss man bestimmte Regeln einfach akzeptieren. Man muss sie nicht komplett verbiegen, aber man muss zumindest akzeptieren, dass es andere Parameter einfach gibt. Ja? Zum Beispiel einfach, dass in Amerika andere Regeln gelten in Amerika. In der Verhandlung, dass andere Worte benutzt werden. Also die Verhandlungssprache in Amerika kommt ganz stark aus dem Sport. Ja? Also von Home Run oder Ballpark Figure oder es kommt sehr stark darauf, also du musst Amerika als Land verstehen, damit du die Worte kennst. Auch diese Lust auf den Konflikt. Und was ich in Amerika liebe, ihr wisst ja, ich bin ein großer Amerika-Fan, großer New York-Fan. Was ich in Amerika liebe, ist diese Willingness eben zu sagen, ich gehe jetzt da mal rein, ich mache das einfach. Und wenn du etwas hinkriegst, dann ist super. Wenn du scheiterst, dann hast du es zumindest versucht. Mhm. Ja? Und das mag ich in Amerika sehr gerne. Die sagen, sometimes you win, sometimes you lose. Wenn du verlierst, bist du eben kein Loser, sondern hast verloren, hast was gelernt, machst das nochmal. Ja? In Deutschland bist du der Naive, der so blöd war, das auszuprobieren.
Das ist ein bisschen das, was genau. ich mit dem Mut meinte.
Genau, genau. Ja. Und deshalb, also ich habe es ja selbst mitgemacht, meine Karriere durch von der Polizei, von den Lebenszeitbeamten im gehobenen Dienst, dann selbstständig zu machen und von vorne anzufangen mit 36, 37. Ich habe ganz viele Leute gehabt, die gesagt haben, ich bin blöd und naiv und so. Aber dieses Gefühl, es zu versuchen, ist ja auch schon geil. Ja. Und ob du es dann schaffst oder nicht schaffst, ist eigentlich schon gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, du hast es zumindest versucht. Und das mag ich in Amerika, dass dieser Wille, es zumindest zu versuchen, ja, viel stärker ausgeprägt ist als bei uns. Und ob das jetzt ein Trump ist oder andere Leute, die einfach dann sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Ja. Ein Bloomberg oder so finde ich total stark zum Beispiel. Und dadurch diese Leute auch mitzureißen, dann sagen, und ich bin mir auch sicher, dass nach Corona Amerika das erste Land ist, sein wird, das wieder oben sein wird. Weil die haben zwar viel eingesteckt und viel mitgemacht, aber dieser Wille ist mit Sicherheit nicht kaputt gegangen. Das kommt mit Sicherheit super schnell wieder, dieses, okay, Haken dran, jetzt wieder Vollgas. Ich bin mir sicher, dass New York nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, wenn hoffentlich alles wieder vorbei ist, das wird die schönste, innovativste, intensivste Stadt wieder.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber das hängt wahrscheinlich alles, also die Deutschen, also das deutsche Volk an sich ist ja kulturell bedingt sehr so ein sicherheitsliebendes Volk. Also ich glaube, es gibt in keinem Land so viel Versicherungen wie in Deutschland. Also ich glaube, das hängt da alles zusammen, dass einfach wir Deutschen sind darauf geprägt, sicher zu sein. So.
Ja, klar. Es ist halt auch, wir sind halt nicht die Ausgewanderten damals.
Ja, genau. Ich glaube, Go-West-Bewegung und so, ja. Die Leute, die sich halt wirklich getraut haben, immer weiterzuziehen und einfach in ganz unwirtliche Bedingungen kamen, die mussten Risiko eingehen, verständlich.
Ja. Also. Nee, es gab schon, also bitte, es geht ja nicht nur natürlich um Schwarz-Weiß, aber also die Frage in Amerika oder verhandeln im anderen Land, ich muss mich darauf einstellen, aber ich darf mich nicht verbiegen. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir sind ja auch in Dubai oder so, dann darf ich mich nicht verbiegen, also ich darf jetzt nicht mit dem Turban rumrennen oder so, ja, aber ich muss einfach anerkennen, dass ich einfach viel länger brauche in Dubai, um Geschäfte zu machen, als jetzt in Amerika. Aber wenn ich dann drin bin, habe ich es so viel leichter, ja. Aber da muss ich mir einfach drauf einstellen, da darf ich einfach keinen Businessplan haben für 3 Monate, ja, sondern dann brauche ich einen Businessplan für 3 Jahre. Ja. Und das meine ich damit. Das muss ich berücksichtigen. Ja.
Und jetzt zu guter Letzt das Wort Konflikt.
Super wichtig. Super wichtig. Konflikte sind ja eh da, weil jeder Mensch eine bestimmte Meinung hat, eine bestimmte Position hat, eine bestimmte Vorstellung. Und jetzt kommt das schlimmste Wort, eine bestimmte Erwartung. Also ich habe eine bestimmte Erwartung an meinen Lebenspartner, an meine Kinder, an meinen Businesspartner. Und dadurch, dass ich eine bestimmte Erwartung habe, gehe ich natürlich davon aus, dass mir andere Menschen auch so eine Erwartung haben. Also wenn ich sage, mein Anfangsbeispiel zu nehmen, ich gehe einfach davon aus, wenn man lecker gekocht hat, dann habe ich die Erwartung, dass man das Essen genießt, ja, sich hinsetzt und einfach mal eine schöne Zeit gemeinsam beim Essen verbringt. Wenn dann jemand ständig am Handy ist, dann habe ich die Erwartung, dass das blöd ist. Ja, aber eine andere Person denkt sich, wieso soll ich nicht im Handy sein? Ja? Ich bin ja trotzdem da und ich esse ja trotzdem und mir schmeckt es ja trotzdem. Ja? Und das ist das Problem dabei, dass wir unterschiedliche Erwartungen haben. Unterschiedliche Erwartungen führen zu dieser inneren Verhandlung, also dieses, ich mich ärgert es, aber dann muss eben angesprochen werden. Und ich finde das Ansprechen von Konflikten in einem frühen Stadium wichtig. Und deshalb bin ich super dankbar, dass ihr den Podcast macht, um einfach zu zeigen, wenn etwas nicht passt, ansprechen, ja, reingehen, embrace the conflict, ja, do not avoid the conflict, because avoiding is definitely not helpful, ja, so you need to, so, und das ist dieses mutwillig, ja, also den Willen zu haben, den Mut zu haben, den Konflikt zu embracen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt rein, ich sag's es einfach mal, und wenn ich weiß, wie es geht, kann auch nichts passieren, nichts Negatives. Aber ich muss wissen, wie es geht. Und viele wissen es auch nicht. Und deshalb scheitern so viele.
Und deshalb gibt es dich in einem Institut. Und das.
Ganz genau.
Und sofort auch uns den Podcast.
Und uns, genau. Ja.
Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist, wir haben noch ein Spiel für dich. Wir haben noch diverse Fragen. Und damit es sich jetzt nicht zu lange in die Länge zieht, würde ich sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und nehmen dann nachher noch eine zweite Folge auf, die ihr natürlich dann, wie gewohnt, auch auf Spotify zur Verfügung gestellt bekommt. Und ja, schon mal danke für die erste Hälfte jetzt. Danke. Wir nehmen gleich den zweiten Teil auf. Euch, ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen, wie gewohnt, @hstg_negotiate. Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie da zuerst. Und ja, wir sehen uns. Ihr hört uns bei der nächsten Folge. Und Dankeschön fürs Zuhören. Bedankt man sich dabei fürs Zuhören?
Ja, natürlich. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Danke. Ihr seid die Besten. Wir haben euch alle lieb.
Thank you, Dad. Thank you, Mom.
Sehr gut.
Thanks for your support.
Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
Bis zur nächsten Folge.